Würdet ihr euch lieber von Bill Clinton oder von Friedrich Merz bekochen lassen? Heute sprechen wir über Back- und Kochrezepte und über Politik. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was bei Familie Merz auf dem Abendbrottisch landet und welcher Traditionskeks bei den Clinton serviert wird, dann bleibt dran. Garantiert ohne Kaugeräusche.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Hallo Julia.
Hi.
Ich freue mich voll oder ich bin aufgeregt, dass wir heute endlich mal über Politik sprechen. Das hatten wir uns schon öfter vorgenommen oder wir haben auf jeden Fall Fälle aus der Politik auf unserer Liste, aber bisher haben wir uns noch nicht ganz rangetraut.
Stimmt, das stimmt. Es sind zwei sehr aktuelle Themen, über die wir heute sprechen, zwei sehr aktuelle Familien.
Und es ist absolut niedrigschwellig, denn eigentlich sprechen wir nicht über Politik, sondern über Essen. Und das machen wir gerne und gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin eigentlich eher aufgeregt, weil wir heute endlich mal über Kochen und Backen sprechen. Und ich finde, dazu kann irgendwie auch jede was sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier jemanden nicht mitnehmen.
Bist du eine, Achtung, sehr schlimmer Begriff, Küchenfee?
Nee, gar nicht. Nee, gar nicht, muss ich sagen.
Also du redest nur gern drüber, über das Essen.
Wow. Ja, nee, also ich bin jetzt nicht so eine, lasse mich sehr gerne bekochen und also mir macht das einfach nicht so viel Spaß zu kochen und mich entspannt es vor allem auch nicht. Also es gibt ja Menschen, ja, die sagen, so nach einem langen Arbeitstag dann erstmal schön in der Küche stehen und was schnibbeln. Also mich entspannt es nicht, mich stresst es eher. Und ich kaufe sehr gerne Essen ein. Also ich finde es eine faire Teilung, wenn man sagt, eine Person kocht und eine Person kauft ein oder spült ab oder so. Also die Person, ja, die kocht, die muss nicht abspülen zum Beispiel und die Küche nicht aufräumen.
Finde ich auch, das ist die goldene Regel.
Mhm. Ja. Cool.
Okay, pass auf, warte.
Wie ist das bei dir denn?
Ich backe sehr gerne, aber ich mache es nicht so oft, weil ich das sonst alles alleine esse. Oder ich könnte es mit ins Büro nehmen oder so. Ja, viele Probleme. Mhm. Also ich backe zu Anlässen und ich koche manchmal ganz gerne, aber mich stresst es auch krass. Also in der Regel, das ist auch in diesem Haushalt hier so, dass eine Person kocht, die nicht ich ist und ich dafür einkaufe und die Küche mache. Also da haben wir sehr unstereotype Rollenverteilungen in unseren Beziehungen.
Okay, aber dann, das würde auch bedeuten, wir beide zum Beispiel, das wäre schlimm, wenn wir zusammen wohnen würden. Wir würden immer bestellen.
Ja, oder ich würde einfach nur so Maultaschen die ganze Zeit essen.
Ich esse aber auch tatsächlich voll gern einfach so Stullen.
Das finde ich nicht so geil.
Ich mache voll gern Stullen und Salat. Das ist für mich eigentlich
ja,
so
bei Salat können wir uns dann wahrscheinlich
Girl Dinner.
Oder Curry mache ich mir dann auch, wenn es
okay, fancy.
Im Winter.
Okay.
Okay, pass auf, wie kriege ich jetzt die Überleitung von unseren persönlichen Kochpräferenzen zu unserem ersten Thema? Was weißt du über Bill Clintons Wahlkampf von 1992?
Also, nicht viel, muss ich gestehen.
Du warst ja auch
ich weiß
gar nicht
viel
auf der
über
Welt.
Bill Clinton, aber genau.
Du weißt viel über Bill Clinton?
Ja, viele Dinge, die ich nicht wissen möchte. Ich finde, es ist eine ganz unangenehme Person, muss ich sagen. Also im Vergleich zu anderen US-Präsidenten oder ehemaligen US-Präsidenten natürlich nicht so sehr, aber trotzdem finde ich, also ich habe schon das Gefühl, ich weiß eher zu viel. Aber über den Wahlkampf weiß ich tatsächlich nichts. Was kannst du mir darüber erzählen?
So, pass auf. So begann die Geschichte. Ich habe heute einen Credit-Diebstahl mitgebracht, der aus diesem Wahlkampf quasi entsprungen ist. Und zwar handelt es sich um den First Lady Bake-Off.
Schon wieder ein Bake-Off.
Ich liebe Bake-Offs. Also ein Backwettbewerb, der ab 1992 zwischen den beiden Ehefrauen der Präsidentschaftskandidaten der USA ausgetragen wurde, alle 4 Jahre.
Hä? Aber was? Warum?
Ja, pass auf, da kommen wir jetzt hin. Um dahin zu kommen, steige ich erstmal kurz ein in Bill Clintons Wahlkampf, der wirklich an sich schon komplett verrückt ist. Also, wir befinden uns im Jahr 1992. Bill Clinton ist zu diesem Zeitpunkt Gouverneur von Arkansas, von dem Bundesstaat, und tritt an gegen George W. Bush Senior.
Mhm.
Und der ganze Wahlkampf von Bill Clinton ist von Skandalen verschiedenster Couleur begleitet. Also zu Beginn des Jahres kam eine Schauspielerin und ein Model mit dem Namen Jennifer Flowers an die Presse und sagte, sie hätte seit 12 Jahren eine Affäre mit Bill Clinton. Warum
ist
sie denn?
Ist das dann überhaupt noch eine Affäre bei 12 Jahren?
Naja, er war zu dem Zeitpunkt seit 17 Jahren mit Hillary Rodham Clinton, also mit Hillary Clinton verheiratet. Das heißt, ja, dann ist es auch nach 12 Jahren noch eine Affäre, wenn die beiden nicht offiziell eine offene Beziehung
okay,
haben.
Für oder mich ist so eine Affäre sind. So ein Fling.
Naja, es war wohl ein 12-jähriger Fling. Warum sie damit an die Presse gegangen ist, was sie da geritten hat, das hat sie nie so richtig gesagt. Irgendwie auf einmal, sie hat sich an die Presse gewandt. Das hat aber, da er als Präsidentschaftskandidat natürlich eh gerade im Auge der Aufmerksamkeit stand und es ja in den USA auch schon sehr so ist, dass gerade auch der Kandidat und seine Ehefrau als typisch amerikanisches Ehepaar so klassische Rollen verkörpern sollen, gab das natürlich einen riesigen Aufschrei. Mhm. Und führte dazu, um über diesen Skandal zu sprechen, dass Bill und Hillary Clinton ein 60-minütiges Fernsehinterview gaben, das direkt im Anschluss an den Super Bowl ausgestrahlt wurde, wo sie nur über diese Affäre gesprochen haben und über die Anschuldigung.
Also, die hat schon auch einiges durchmachen müssen irgendwie. Ich finde es irgendwie wild. Okay, die beiden wurden interviewt und haben dann über also, dieses angebliche.
Genau.
Und er hat auch da gesagt, dass er niemals sexuellen Kontakt zu dieser Person hatte? Wurde er das auch schon gefragt?
Ja, genau. Er hat gesagt, da war nichts, aber er hat zugegeben, dass die beiden Eheprobleme haben. Wie unangenehm.
Das ist, ja, okay, verstehe. Da war nichts. Außer,
außer
aber das zählt ja nicht.
Ja.
Das wissen wir ja.
Also ihr könnt euch vorstellen, nach diesem Vorfall, natürlich riesiges Boulevardthema, waren die Umfragewerte von Bill Clinton erstmal ein bisschen im Keller. Hm. Er konnte das Ganze aber retten. Eine kurze Zeit später, und du wirst nicht raten, wodurch.
Durch das Bake-Off.
Nee, noch nicht.
Okay.
Bill Clinton ist in einer Talkshow aufgetreten und hat dort den Elvis-Song Heartbreak Hotel auf dem Saxophon performt.
Für Hillary?
Nee, einfach so.
Ach so.
Und das hat dazu geführt, dass er bei Minderheiten und bei der jüngeren Wählerschaft auf einmal total gestiegen ist in den Umfragewerten und dann George Bush überholt hat bei den Umfragen, weil er ein Saxophon-Performance in der Talkshow hingelegt hat.
Das muss ich mir aber gleich mal angucken. Ich stelle es mir auch ziemlich cool vor. Das ist sowas, was die Leute kriegt, ne? Wenn jemand dann so ein bisschen Jazz einfach musiziert.
Ich stelle mir vor, wieso.
Er ist ein Arschloch, aber er ist so begabt.
Ich finde diese ganzen Skandale immer so krass in den USA und was auch so an Familiengeschichte und so da rausgekramt wird. Das ist in Deutschland irgendwie gar nicht vorstellbar. Stell vor, Markus Söder würde irgendwie, weil seine Umfragewerte so tief sind, auf einmal irgendwie bei Wetten das Schuh platteln, obwohl irgendwie ist das sehr gut vorstellbar.
Ja, ehrlich gesagt schon.
Ist es passiert? War das nur eine Erinnerung, die ich gerade berichtet habe?
Aber ich finde tatsächlich, dass es eine witzige Vorstellung, wie ihm das auch so gepitcht wurde. Also, dass er dann in so einem One-on-One-Meeting ist und dann sagt seine Assistenz oder so zu ihm so, du, wir müssen was machen. Ich habe mir Folgendes überlegt. Was sagt dir Saxophon? Und er ist so, ja, da war was. Ja, und dann muss er das irgendwie einstudieren, diesen Elvis-Song und den spielen und so. Und also, ich wäre gern dabei gewesen, ehrlich gesagt, wie.
Und Elvis ja also auch so der große amerikanische Künstler, wahrscheinlich auch sowas voll Patriotisches, dann so einen Elvis-Song zu spielen. Ich weiß nicht, ob das Saxophon auch sehr, hätte ich jetzt nicht unbedingt als typisch amerikanisch empfunden, obwohl so 80er Chicago,
ja,
da
eben,
höre ich das Saxophon.
So Jazzbewegung eigentlich schon. Naja, interessant.
Also,
okay, also
Bill,
sein Image
da die
war gerettet.
Musikalische Performance seines Lebens hin, das Image ist erstmal wieder gerettet. Wir befinden uns in der also direkt in der Jahreshälfte Sommer 92. Naja, und dann kommt der nächste Fauxpas und da kommt jetzt Hillary ins Spiel.
Mhm.
Sie sagte nämlich in einem Interview, in dem sie gefragt wurde, ob sie mit ihrer Anwaltskanzlei davon profitiert, dass der Staat Arkansas ihr Aufträge gegeben hat, dessen Gouverneur Bill Clinton zu diesem Zeitpunkt ja war. Also sie wird gefragt, hast du irgendwelche Vorteile dadurch, dass dein Mann gerade Gouverneur des Bundesstaats ist? Und ihre Antwort darauf ist, naja, ich hätte auch zu Hause bleiben können, Kekse backen und Teepartys veranstalten, aber ich habe mich dafür entschieden, meinen Beruf zu erfüllen, den ich begonnen habe, bevor ich meinen Mann überhaupt quasi kennengelernt habe oder bevor der in der Öffentlichkeit stand.
Also sie ist Juristin, Anwältin.
Genau.
Okay. Ja, also eigentlich eine relativ normale Antwort, würde man sagen, ist jetzt nicht besonders. Also vielleicht für die 90er schon, aber man könnte sich auch vorstellen, dass das Michelle Obama zum Beispiel sagt.
Naja, also ich habe ein Interview mit zwei ihrer Berater aus der Zeit gelesen oder der Clinton-Berater, die beide gesagt haben, sie saßen da und in dem Moment, wo sie es sagte, dachten die sich, fuck, diese Aussage wird uns richtig Ärger bringen. weil sie allen Hausfrauen in den USA damit gerade richtig auf den Schlips getreten ist, dass sie sagt, ich könnte, sie meinen gerade diese Formulierung Cookies and Tea Parties, also dieses Kekse backen und Teepartys veranstalten. Sie meinen, das klang schon wie so ein Slogan, das wird sich richtig schnell verbreiten.
Also so, weil es despektierlich klang im Sinne von Hausfrauen machen nichts und sitzen nur zu Hause rum und ja, okay, verstehe. Ja, okay, das, so habe ich das gar nicht verstanden, aber vielleicht, weil ich auch nicht in der Position bin, kriege ich es nicht in den falschen Hals.
Und genauso wie die beiden es gesagt haben, war es auch. Also es wurde aufgegriffen von der Presse. Sie wurde wirklich als schlimme Feministin quasi dann von der Presse oder als radikale Feministin, die jetzt halt sagte, alle Hausfrauen sind doof und arbeiten gehen ist das einzig Wahre für eine Frau. Und die beiden Berater haben sie auch direkt nach dem Interview darauf angesprochen. Und sie meinen, sie war halt total naiv. Sie meinte, wie soll mir das denn jemand doof auslegen? Ich arbeite doch. Und sie hat dann auch gesagt, ja, als ich angefangen habe, den Job zu machen, hat Bill $35,000 im Jahr verdient. Mhm. Damit wären wir nicht über die Runden gekommen. Also wir waren darauf angewiesen, dass ich einen Job habe. Mhm. Okay. Naja, aber genau das, was die Berater befürchteten, passierte. Die Klatschpresse griff es auf, Hausfrauen waren beleidigt, die Umfragewerte sanken wieder in den Keller. Und daraufhin muss es irgendwie, wie genau das zustande gekommen ist, konnte ich nicht rausfinden, eine Zusammenarbeit geben, wahrscheinlich zwischen dem PR-Team von den Clintons und dem Frauenmagazin Family Circle, das über Domestic Arts, sagen sie selber, also die Kunst des Haushalts quasi, berichtet, also eine klassische, stereotype Frauenzeitschrift. Die hat nämlich dann, kurz nach diesem Fauxpas, den First Lady Bake Off ausgerufen.
Okay, und das heißt, dann musste Hillary Clinton gegen, wie heißt nochmal die Ehefrau von George Bush Senior?
Barbara Bush.
Ah, okay, die mussten gegeneinander baken.
Genau, die haben beide ein Rezept eingereicht und zwar beide für einen klassischen Chocolate Chip Cookie. Mhm. Das wurde abgedruckt in der Zeitung und die Leserinnenschaft konnte die dann nachbacken und dann ihr Ergebnis einschicken, welchen Keks sie besser fanden.
Okay, aber das ist ja, das hängt ja auch davon ab, wie gut man das nachbackt. Also wenn man es so.
Man muss sich dann natürlich an die Angaben halten.
Wie weit kann sich so ein Rezept unterscheiden von einem klassischen Chocolate-Chip?
Du, also da gibt es Leute, da wird vielleicht mal ein kleiner Zitronenabrieb mit reingetan oder Nüsschen. Oder da wird Butter, mal wird Margarine genutzt. Also da gibt es wirklich verschiedenste Variationen.
Ist auch ein Politikum natürlich, was man da nutzt, ne? Ob man da jetzt irgendwie, ja, wie gesagt, Butter oder Margarine, das ist ja auch eine politische Frage. Voll. Nicht nur heute, auch damals. Oder
auf der einen Seite kann man sagen, okay, sie hat Margarine benutzt, sie sieht auch einkommensschwache Familien oder sie hat Butter benutzt, sie unterstützt die amerikanische Landwirtschaft.
Pharma-Lobby,
also
ja.
Wirklich,
krass. Okay.
Das kann man in sämtliche Richtungen auslegen. Und das fand ich auch ganz spannend. Anscheinend ist es nicht unüblich im amerikanischen Wahlkampf, dass die Kandidaten auch so Familienrezepte auf ihren Homepages zum Beispiel veröffentlichen. Also dieses Bild der Familie und der Tradition, das ist total wichtig irgendwie, dass sie das so weitergeben. Hm. Und das fand ich ganz skurril. Und dieser Wettbewerb wurde dann eben bis 2016 alle 4 Jahre durchgeführt. Und hat sich sogar durchgesetzt als Wahlorakel, denn in 5 von 7 Fällen hat das Ergebnis der Cookie-Abstimmung auch das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vorausgesagt.
Also es könnte auch ein Keks Amerika regieren und es würde keine
Nee, es ist ja das bessere Rezept, also die Familie gewinnt dann ja mit dem besseren Rezept. Und auch so im ersten Jahr, Hillary Clintons Chocolate Chip Cookie gewinnt mit 55% der Stimmen gegen Barbara Bushs Chocolate Chip Cookie. Und auch das amerikanische Verbrauchermagazin hat sich dann dazu hingerissen und eine Bewertung über ihre Kekse geschrieben. Sie hätten eine feine Knusprigkeit, wären gleichzeitig weich, geschmeidig und hätten eine angenehme Schokomenge.
Das ist so krank. Und vor allem mit diesem Vorspiel, was du eben erzählt hast, dass sie eben eigentlich sagt, das ist nicht mein Ding. Also letztendlich ist das ja, was sie gesagt hat. Das ist nicht mein Ding. Ich bin jetzt nicht so die große Bäckerin. Und dann wird sie dazu verdonnert irgendwie. Scheiß Rezept und also ich finde es irgendwie grauenvoll.
Ja, es sind irgendwie, ja, sie muss halt zeigen, dass sie doch gerne backt und doch auch Hausfrauentätigkeiten natürlich macht und so. Was ganz interessant ist, es gibt so einen kleinen Behind-the-Scenes-Einblick in der Autobiografie von Barbara Bush, die 2015 erschienen ist. Da schreibt sie nämlich, dass das Rezept, was sie eingereicht hat, gar nicht von ihr war, sondern von ihrer ehemaligen Mitbewohnerin, die das aus einem Backbuch oder aus einer Zeitschrift hatte.
What? Also ist sie jetzt die Copycat in diesem Fall?
In dem Fall, genau. Da gab es auch noch ganz andere Fälle, da komme ich gleich nochmal hin. Was ich auch ganz geil fand, Barbara Bush schreibt in ihrer Autobiografie auch noch, dass sie anscheinend eine Wahlhelferin, eine Freiwillige in ihrem Team hatte, die immer wieder bei Publikationen und sowas Lieblingsrezepte von Barbara Bush einreichte, von der Barbara aber gar nichts wusste. Also die hat einfach irgendwelche Rezepte, die sie irgendwo gefunden hat, genommen und an Zeitungen für Interviews und sowas geschickt. Und sie meinte, hat dann aber auch so ungesunde Zutaten wie zum Beispiel Butter gegen gesündere Alternativen ausgetauscht, damit das irgendwie einen gesunden Lifestyle widerspiegelt. Und Barbara Bush wird dann irgendwann mal von einer Frau angesprochen, die meinte, ach, ich finde ihr Bohnenrezept so lecker. Und sie hat dann gesagt, also mein Bohnenrezept ist eine Dose Bohnen öffnen und auskippen. Und dadurch ist sie erst drauf gekommen.
Okay.
Und ich fand es aber krass, dass sie dann gesagt hat, ja, das war jetzt halt eine unbezahlte Wahlhelferin, die einfach irgendwie alleine agiert hat. Fand ich ein bisschen unhöflich so.
Also Barbara Bush fand Backen und Kochen anscheinend auch nicht so dolle. Ja, das frage ich mich nämlich eh. Also wer von diesen PolitikerInnen hat Zeit dafür, was zu kochen oder zu backen oder irgendwelche, also das liegt ja in der Natur der Sache, dass die vermutlich sehr wenig Zeit zu Hause verbringen.
Ja, und vor allem jetzt auch in jüngeren Jahrzehnten, wo dann ja wirklich auch die Frauen mit auf Wahlkampftour fahren, das haben wir jetzt spätestens bei Trump eigentlich auch bei seiner Kandidatur gelernt, dass das ja, die richtig auf so eine Tour gehen und Reden in ihrem Bundesstaat halten und so. Das ist, ich glaube, in Deutschland machen die das auch, aber das ist dann immer auf so kleinen Marktplätzen in irgendwelchen Dörfern, steht dann Robert Habeck vor 200 Leuten oder so. Also das ist nicht so ein riesiger Aufriss, wie das in den USA dann ist. Mhm. Hast ja keine Zeit, da irgendwie nebenbei noch Kekse zu backen. Aber Bill Clinton ist Präsident geworden, 92, ist dann für eine zweite Kandidatur oder zweite Amtslaufzeit hat er sich 96 nochmal beworben und Hillary Clintons Chocolate Chip Cookies haben wieder gewonnen gegen Elizabeth Doles Pecan Roll Cookies, also mit Pekannüssen, so eine Pekannuss-Keksrolle. Und wieder hat auch Bill die Wahl gewonnen, also das Orakel hat wieder gestimmt.
Aber man tritt immer mit dem gleichen Rezept an.
Also nee, Hillary hat sie einfach gesagt, das ist bewährt. Dass,
ach so. Aber sie hätte auch was Neues. Oder ihre Wahlhelferin hätte
sich was Neues ausdenken können. Okay, nee, angeblich war es ja wirklich ein altes Rezept von ihr.
Okay.
So, und bevor wir jetzt aber zu unserem offiziellen Credit-Diebstahl kommen, würde ich mal zu unserer ersten Kategorie kommen. Mhm. Nämlich,
wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Mitteilung. Eine Idee, die hundertprozentig von mir ist.
Also wir sprechen gerade über Backwaren und Backen. Und es gibt eine Idee, die ich schon seit Jahren habe und ich teile die jetzt mit vollem Vertrauen mit euch. Ich möchte aber betonen, es ist meine Idee. Und wenn jemand klaut, dann muss das jemand mit mir vorher abstimmen, weil es wird mich glücklich machen, aber es ist auch meine Idee. Okay, pass auf. Und zwar, Julia.
Ich bin so gespannt.
Eine Laugenbäckerei. Ich möchte, da träume ich richtig lange von. Ich hätte gerne eine Bäckerei, in der alles aus Lauge ist. Ich liebe Laugengebäck. Mhm. Stell dir mal vor, so ein richtig geiler Pflaumen-Crumble mit so Laugen-Crumble obendrauf, so leicht salzig. Oder, meine bisher heftigste Idee, ein Plunderteilchen mit Laugengebäck. Hä, Vanillepudding mit salzigem Laugenteig außenrum? Wie geil ist das denn?
Ja, okay.
Wow, okay, dein Gesichtsausdruck war richtig so angeekelt gerade.
Ja, ich kann es mir sehr schwer vorstellen.
Laugen-Schokocroissant?
Das klingt wie so ein hormonal Chaos einfach. Schokocroissant und Plunderteilchen mit Laugen. Ja, also du willst quasi den Salz-Zucker-Kontrast auf die Höhe, auf die Spitze treiben.
Ja, Lauge ist halt auch einfach geil, weil es ist... Ist ja herzhaft salzig, aber auch so ein bisschen leicht süß manchmal der Teig. Ich liebe einfach Laugengebäck, ist das Leckerste. Und ich finde, man könnte eigentlich jede Backware, die es gibt, auch geil in der Laugenversion machen. Das würde alles besser machen.
Ja, okay, ja, das stimmt schon. Es sind oft so die Laugen, es gibt ja auch so Laugen-Croissants und so.
Mhm, geil.
Finde ich auch super lecker. Ja, das stimmt.
Eine Laugen-Nussecke.
Ja, also bei manchen Sachen fühle ich es.
Was ist mit Eclair? Der Rumkugel? Das ist einfach dann so ein Laugenbällchen. Aber guck mal, so ein Eclair mit einem Laugenteig.
Hm. Na? Ja, also bei manchen Sachen fühle ich es und bei manchen weniger. Aber du, also wenn das jemand groß machen könnte, dann du.
Danke,
dass hast du schon einen guten Namen?
Nee, aber du bist ja sehr gut daran, dir das auszudenken. Hast du schon was im Petto?
All you need is Lauge.
Lauge ist Lauge. Life is life, oder was?
Oder Love is love.
Also es gibt schon so in Berlin ein reines
Brezen. Lauge, liebe Hoffnung.
Ja, love it.
Bitte auch mit so einem, mit diesem abgewandelten Logo
so
dann.
So ein Brezen, also so ein Anker aus so Lauge. So ein Laugenstangenanker.
Ja. Mega, wow. Okay, darauf ist jetzt, müssen wir direkt ein Patent anmelden.
Okay, ja, Leute, wir klauen uns hier.
Ich schwöre dir das. Credit. Ich laufe dann da vorbei und dann steht das
und
da
dann
so.
Mitten in Kreuzberg, in Bergmann-Kiez.
Ja, ich sehe das aber eher in Bremen oder Hamburg oder so.
Meinst du, Lauge ist auch so ein norddeutsches Ding?
Nee, aber
Nee, in Bremen funktioniert das nicht. Kann ich dir jetzt schon sagen, da kann ich aus Erfahrung, da habe ich schon viele Dinge versucht umzusetzen. Nee.
Ich würde sagen, schon irgendwo an der See.
So Stralsund.
Ja.
Ja. Okay, da, also die Details können wir nochmal ausfallen, aber das ist auf jeden Fall eine Idee, die hundertprozentig von mir ist und die schon mich lange begleitet und von der ich nachts manchmal träume.
Gut, cool, danke.
Also, kehren wir zurück vom Laugengebäck und wieder hin zu unseren präsidialen Keksen. Mhm. Wir sind wieder beim First Lady Bake Off und zwar befinden wir uns jetzt im Jahr 2016.
Oh, okay.
Weißt du noch, wer 2016 kandidierte in den USA?
Obama, oder?
Nee, der war da schon weg vom Fenster. Es war Hillary Clinton gegen
Ach
Donald
so.
Trump.
Ah ja.
Good old times oder auch nicht. Aber.
Ja, ich weiß nicht.
Kommen wir jetzt zu unserem Deep Talk.
Obnoxious.
Obnoxious.
Oppressive.
Oppressive.
Vicious.
Vicious.
Ruthless.
Ruthless.
Cold-blooded.
Cold-blooded.
Heartless.
Heartless.
Deep Talk.
Denn mit der Kandidatur von Hillary Clinton
wurde auch das Rezept wieder ausgegraben.
Nicht nur das. Erstmal haben wir ja den Fall erstmalig, dass nicht eine First Lady, sondern ein First Husband jetzt in der Theorie ein Rezept einreichen muss. Denn
Ach so, stimmt, du hast gesagt, das wurde bis 2016 auch weitergeführt.
Genau, und es war immer der First Lady Bake-Off.
Oh no.
Aber da Hillary Clinton die erste Präsidentschaftskandidatin ist und damit Bill Clinton eigentlich jetzt am Zuge ist, den Hausmann zu machen und ein Rezept einzureichen, wurde erstmal der ganze Wettbewerb umgenannt zu Presidential Cookie Poll, also zur präsidialen Keksumfrage.
Okay, aber auch irgendwie bekloppt, weil sie ist ja trotzdem, obwohl sie kandidiert, die First Lady. Also selbst als Präsidentin wäre sie ja irgendwie trotzdem die First Lady.
Könnte man so sagen, ja.
Aber gut, okay. Also das will man der Kandidatin dann doch nicht zumuten, auch noch was zu backen. Das wäre jetzt wirklich too much.
Meine Güte, die hat doch wirklich alle Hände voll hier. Jetzt nicht auch noch den Teig damit reinmischen. Lass das mal, Kinder. Lass das mal schön den Bill machen. Genau, und auch spannend, dieses Mal wird es nicht in der Zeitung abgedruckt, sondern auf der Facebook-Seite des Magazins veröffentlicht. Also da befinden wir uns wirklich in der Jetztzeit, möchte ich sagen.
Okay,
so.
Spannend.
Und Melania Trump reicht ein Rezept für Butterteig-Sterne mit Sour Cream.
Aha, abenteuerlich. Das wäre genau, was dir gefällt eigentlich, finde ich. Also nach diesem ganzen Laugenausflug habe ich das Gefühl, das wäre was du nachbacken würdest.
Ich fand es irgendwie abenteuerlich. Also die Sour Cream fand ich verrückt. Oder wie meine Mutter sagen würde, Sour Cream.
Are you sure about that?
Ich habe mit 18, glaube ich, gelernt, dass es Sour Cream heißt, als ich ausgezogen bin und das erste Mal jemand anders das sagen habe hören. Genau, also wir haben Melania Trumps Butterteigsterne mit Sour Cream und Bill Clinton reicht wieder das Rezept ein, mit dem Hillary Clinton schon zweimal den Kekswettbewerb gewonnen hat. Allerdings heißt es nicht Hillarys Keksrezept, sondern das Clinton Family Chocolate Chip Cookie Recipe. Und das finde ich frech.
Der hat einfach ihre Idee gemobst. Also vielleicht auch nicht ihre Idee, sondern die Idee von der Wahlkampfhelferin. Aber auf jeden Fall hat er ihr Rezept als das Familienrezept ausgegeben. Na gut, das ist ob Mann, ob Frau, ob Vater, ob Tochter, das ist alles das Gleiche.
Ja, aber bei Hillary, da hieß es immer Hillary Clintons Chocolate Chip Cookie Rezept. Mhm. Und jetzt kommt Bill und das auf einmal das Clinton-Familienrezept. Ich denke mir schon, meine Güte, dann änder das doch ein bisschen ab und dann mach dir ein eigenes Rezept oder reich du doch selber oder dann hätte Hillary selber ihr Rezept einreichen sollen. Mach doch mal was, Bill.
Aber ich sehe schon, es triggert dich extrem. Hast du eventuell vielleicht auch schon eigene Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht?
Ja, und deswegen triggert es mich auch. So, es stimmt, es ist eigentlich, ich habe ein Déjà-vu. Denn es trug sich zu vor einigen Jahren, dass mein damaliger Lebensabschnittsgefährte, der Lebensabschnitt dauert bis jetzt an.
Ich wollte auch schon sagen, Moment, habe ich was nicht mitbekommen.
Geburtstag hatte und gern einen Kuchen mit ins Büro nehmen wollte. Und da habe ich gesagt, Hasilein ist doch kein Problem. Oh Gott. Nein, ich habe nicht Hasilein gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Und habe ihm schönen Schokokuchen gebacken mit einer Schokoglasur und Schokosplittern und nett dekoriert. Den hat er mit ins Büro genommen. So, dann kam er abends von der Arbeit nach Hause und ich frage, und wie ist er angekommen, der Kuchen? Und er meinte so, ja, alle fanden ihn richtig lecker und haben nach dem Rezept gefragt und so. Und dann meinte ich, hast du auch gesagt, dass deine Freundin den für dich gebacken hat? Und dann fing er an rumzudrucksen.
Oh.
Und turns out, dass er behauptet hat, er hätte den selber gebacken.
Oh, krass. Und was hast du dann unternommen?
Ich habe mich so aufgeregt. Ich fand es eine absolute Frechheit. Das wird jetzt, es ist bestimmt, ist safe 10 Jahre her. Das wird regelmäßig ihm noch von mir vorgehalten.
Du hättest den signieren.
Ja, ich bin eine nachtragende Person.
Du hättest irgendwo deinen Namen einschneiden müssen.
Ich weiß nicht, ob es nur daran lag, dass es, hätte er mich vorher gefragt, hätte ich es okay gefunden, glaube ich, wenn er das sagt. Mhm. Aber es ist ja auch so, weißt du, es ist so ein bisschen wie wenn so ein Mann sich mal um sein Kind kümmert und mit dem auf dem Spielplatz ist, dass dann alle denken, ach toll, guck mal, der Papa kümmert sich. Und wenn man eine Mutter sieht mit dem Kind, denkt man, der ist eine Mutter mit dem Kind. Mhm. So, dass Leute auch denken, wenn ein Mann das selber backt, ist direkt so, oh wow, du hast das selber gebacken, das ist ja der Wahnsinn. Wenn eine Frau was selber backt, nehmen das alle als komplett selbstverständlich hin.
Ja, aber ich verstehe dann auch den Approach, man bringt den dann Kuchen mit und hat Geburtstag und dann fragen alle, ja, ey, mega lecker, hast du den gebacken? Und ich verstehe dann auch, dass man sagt, also dass es einem dann vielleicht unangenehm ist zu sagen, nee, das hat meine Freundin gemacht, weil das halt auch krass Klischee ist. Mhm. Und die dann halt sagen, ja, war ja klar, dass das hier dein Hausmüderchen gebacken hat und dass man das dann vielleicht nicht in die gleiche Kerbe schlagen will. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass das ein feministischer Akt war, aber dass es vielleicht irgendwie dann, man lieber sagt, man hat das selbst gemacht, um sich nicht die Blöße zu geben, yeah, dass es dann doch sehr traditionelle Rollenbilder bedient werden im eigenen Haushalt. Das nächste Mal vergiften.
Ein bisschen, was ist denn das Knusprige? Ach, das ist ein bisschen Rattengift. Das macht wieder gern mit rein. Für den kleinen Crunch.
Die kann echt nicht backen, oh Mann.
Die vergreift sich immer wieder.
Ja.
Ja, okay, ja, also
du musst halt zu härteren Mitteln greifen.
Also würdest du sagen, Bill Clinton, wäre es einfach unangenehm gewesen, da Hillarys Rezept einzuschicken und deswegen hat er es umbenannt? Hast du da,
so,
lässt
du
da Güte walten?
Die Metaebene. Du hast jetzt von deinem privaten Beispiel auf das Beispiel geschlossen.
Ja, ich habe auf die internationale Ebene von mir geschlossen.
Ja, ja. Naja, ich glaube weiterhin, dass die halt damit einfach menschlich überhaupt nichts zu tun haben. Dass das alles irgendwelche Assistants von denen oder Management oder sowas klärt. Und dass Bill Clinton noch niemals irgendein Chocolate-Chip-Cookie gebacken hat und Hillary Clinton auch nicht. Und dass das halt einfach irgendwie eine dumme Absprache im Team war.
Aber pass auf, vielleicht ändert das noch deine Meinung. Denn es gibt auch ein Positivbeispiel für den ganzen Umgang mit diesem Kekswettbewerb und dem Ursprung der Rezepte. Nämlich, wer, wenn nicht sie, Michelle Obama, die 2012 teilgenommen hat bei dem Wettbewerb mit ihrem Rezept mit dem Titel Mama K's White and Dark Chocolate Chip Cookies. Und Mama K ist eine Freundin ihrer Mutter, also eine Familienfreundin und die Patentante der Kinder von Barack und Michelle Obama. Mhm. Das heißt, sie hat ein Rezept eingereicht, wo sie gesagt hat, das hat meine Familienfreundin, die Patentante meiner Kinder gemacht. Also sie hat ihr direkt den Credit gegeben und das als Rezept eingereicht.
Ja, okay, so sollte man das machen. Und ja, ich finde, es gaukelt eben auch nicht vor, dieses von, du musst alles unter einen Hut kriegen und du musst gefälligst irgendwie Karriere machen und deinen Mann unterstützen in der Politik oder selbst kandidieren und gleichzeitig auch noch zu Hause stehen und Kekse backen. Ich finde, das ist halt auch, suggeriert halt auch einfach so dieses Bild von, warum sich entscheiden? Mach doch einfach alles mit Leben. Yeah. So. Und ich finde es dann fair, wenn man sagt, ja, ehrlich gesagt, ich komme überhaupt nicht dazu zu backen. Oder mir gefällt es einfach nicht. Aber hier, ich habe ein super gutes Rezept. Und das wirkt, finde ich, viel nahbarer.
Und vor allem, wenn es halt wirklich dann auch ein Familienrezept ist und nicht was, ja, was irgendjemand irgendwo mal aus dem Kochbuch
voll
kopiert hat.
Mega.
Naja, was man auf jeden Fall sagen kann zu diesem, ja, letzten Presidential Cookie Poll oder First Lady Bake Off von 2016. Es war das zweite Mal, wo die Abstimmungsergebnisse nicht gestimmt haben mit dem Ergebnis der Präsidentschaftswahlen. Das Ganze wurde auf Facebook abgehalten und die Teilnahmezahlen sind umwerfend. Also Melanias Rezept hat 535 Stimmen bekommen und Bill Clintons Rezept 1623 Punkte. Mhm. Und naja, Präsident wurde Donald Trump, daran erinnern wir uns leider alle noch.
Aber das zeigt, dass die AmerikanerInnen einfach viel lieber für Männer abstimmen. Also sowohl in dieser Cookie-Umfrage haben sie für Bill Clinton abgestimmt, aber dann in der Wahl später für Donald Trump.
Interesting. Heißer Take.
Danke.
Naja, damit
so heiß wie ein frischer Chocolate Chip Cookie. Ich habe richtig Lust jetzt auch auf Kekse.
Ja, ich habe auch Bock. Naja, dass der Wettbewerb nicht mehr stattfindet, liegt daran, dass die Zeitschrift 2019 eingestellt wurde im Dezember. Gab es die letzte Ausgabe. Die gab es seit 1932, das finde ich krass. Und ich habe auch nachgeguckt, ich glaube in den 70ern oder 80ern hatte die das erste Mal eine Chefredakteurin. Mhm. Vorher waren es immer Männer, was ich irgendwie auch lustig finde für so eine, in Anführungszeichen, Hausfrauenzeitschrift. Genau, und damit ist dieser Wettbewerb zu Ende gegangen und es wurde aber auch von vielen Leuten einfach als antiquiert gesehen, da Leute gegeneinander backen zu lassen. Mhm. Eine Sache fand ich noch extrem lustig, nämlich die Frau von John McCain, was glaube ich, Cindy McCain, genau, die hat 2008 Haferflocken Butterscotch Cookies eingereicht und sie hat gesagt, das Rezept hat sie von einer guten Freundin bekommen. Ist relativ schnell rausgekommen, dass das Rezept einfach von dem Schokoladenhersteller Hershey's von der Homepage kopiert war.
Oh no.
Und auch da war dann, das ist mehrfach passiert, auch auf der Homepage von den McCains mit Familienrezepten, die waren einfach vom Food Network, was so ein riesiger Kochfernsehsender ist, kopiert. Das wurde dann von der HuffPost aufgedeckt und die Pressestelle hat dann auch gesagt, das war ein kleines Debakel, das durch eine unbezahlte Angestellte auf niedrigster Ebene verursacht wurde. Das finde ich das Schlimmste an der Sache.
Es ist ja auch super schwierig, einfach noch ein originales Rezept sich jetzt auszudenken, oder? Also klar, du kannst so kleine Sachen verändern, aber jedes Rezept in Zeiten von, weiß ich nicht, besserbacken.de und
Chefkoch.
Oh, ich liebe Chefkoch. Gibt's doch jedes Rezept schon im Internet. Also was willst du dir dann noch groß selbst ausdenken?
Also ich habe mir schon mehr Rezepte selber ausgedacht. Ja gut, aber müsste man mal googeln. Vielleicht hat die auch schon jemand anders sich ausgedacht. Mhm. Was ist wirklich ein Original Thought? Kann man den haben? Wer bin ich? Ja, das war's von mir und Präsidentschaftskeksen.
Sehr gut. Das hat mich jetzt mit einem Hungergefühl zurückgelassen und einem nachdenklichen Gedanken.
Wow. Vielen Dank. Und meinst du, das wird jetzt, wir werden mit Hunger weitermachen oder werde ich jetzt wütend?
Genau so geht es jetzt weiter.
Männer? Wir machen uns überhaupt nicht aus Männern. Oh, wir würden es mit Männern niemals abgeben. Diese schrecklichen, haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen.
Meine Anekdote, die ich dir heute erzähle, die dreht sich auch rund um das Kochen. Es begab sich so, dass ich eine Ausstellung besucht habe und darin wurde ein Kochbuch oder ein Buch gezeigt, was man auch durchblättern konnte. Und es hatte den vortrefflichen Namen, was Politiker so anrichten. Lieblingsrezepte, Küchentipps, Anekdoten. Das fand ich natürlich schon wegen der Doppeldeutigkeit von anrichten sehr schön. Und ich fand es eben auch spannend. Also es geht tatsächlich es ging um deutsche PolitikerInnen tatsächlich auch und deren Lieblingsrezepte und ja, was die halt so, was bei denen auf den Tisch kommt. Also im Prinzip auch aus dem Willen, die irgendwie nahbar darzustellen. Mhm. Ich glaube, es waren zu der Zeit auch alle Mitglieder des Parlaments.
Das so. Also ist ein aktuelles Buch oder ein älteres?
Das Buch kommt aus dem Jahr 2001. Mhm. Es hat aber absolute 90er-Jahre-Vibes, muss man dazu sagen. Also es ist ein bisschen, es war damals schon aus der Mode, könnte man sagen. Die Fotos sind alle so ein bisschen weird. Und also es war total funny, das durchzublättern, weil man eben sehr viele Leute immer noch kennt. Ich kann ja mal
eine Geschmacksprobe geben.
Ja, genau, einen kleinen Taste. Also, da ist alles Mögliche dabei. Im Prinzip, also Lafontaine und Lachsforelle, Börek und Norbert Blüm. Also,
nein, Norbert Blüm hat Börek da?
Nee, Börek ist natürlich von Cem Özdemir.
Ach so, ja klar, okay.
Das hätte ich auch wild gefunden.
Also es war irgendwie schwäbische Rezepte. Genau, Oskar Lafontaine hat erklärt, wie man ein Freilandhühnchen in Saarsekt dünstet.
Ach Gottchen.
Bei Angela Merkel wurde es italienisch und russisch. Cem Özdemir, genau, hat erklärt, wie man Börek zubereitet. Und Johannes Rau hat ein Rezept von Kartoffelsuppe vorgestellt. Mm. Wolfgang Thierse schwärmt darin für Thüringer grüne Klöße. Und Joschka Fischer, der 1996 zum Oldenburger Grünkohlkönig gekürt wurde,
no way,
der verspeist dann eben auch dieses Nationalgericht und stellt ein Rezept für Grünkohl vor. Also es ist auch ein bisschen irgendwie pathetisch, weil es ja, keine Ahnung, um Nationalgerichte geht, ja, und natürlich auch so ein bisschen um den Hintergrund, was verbinden die mit diesen Rezepten, was wurde irgendwie zu Hause viel gekocht und so weiter und so fort. Aber wirklich ein kostbares Zeitdokument, muss ich sagen, weil auch Fotos, wirklich, Wahnsinn. Also ich fand das super cool, weil eben Fotos von diesen PolitikerInnen dann auch waren, wie die jung aussahen und die ja teilweise heute auch immer noch regieren. Und besonders interessant für mich war natürlich, kannst du dir schon vorstellen, Friedrich Merz, der auch vertreten war. Damals war er Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ja, und heute, ne?
Wir wissen noch nicht ganz.
Wahrscheinlich unser zukünftiger Bundeskanzler.
Wenn die Folge rauskommt, ist das vielleicht schon.
Ja.
Oder hoffentlich auch nicht.
Naja.
Einfach in ewigen Koalitionsverhandlungen hängen bleiben oder so, weiß ich nicht, ob das besser wird.
Also wenn wir bitte nicht zu politisch, Britt.
Ja.
Kommen wir zurück zu kulinarisch. Also ich möchte dich gerne fragen, was tippst du denn, was ist er? Was ist sein Leibgericht? Ich gebe dir drei Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Ist er A, Hefeklöße mit Pflaumen, B, Hirschragout oder C, Sauerkraut mit Eisbein?
Boah, ich würde sagen, auf jeden Fall, also der gibt mir so richtige Fleisch-Vibes halt auch einfach. Also ich zitiere gerne nochmal Markus Söder und die zwanghafte Veganisierung Deutschlands, der wir Einhalt gebieten müssen. Also ich glaube auf jeden Fall Fleisch irgendwie, ich weiß nicht, woher kommt Sauerbraten, ist ja eher sowas aus Mitteldeutschland, oder? Und er kommt ja aus...
kommt aus dem Sauerland.
Aha! Da bin ich aber in der Sache
da
auf...
Da bin ich hellhörig.
Ja, da bin ich aber in der Sache auf die Nase gestoßen, oder wie man sagt. Aber irgendwie gibt er mir so richtige Wildragout-Vibes. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, dass er auch selber jagt oder so. Bestimmt hat der Typ einen Jagdschein.
Ich glaube, er hat er wirklich...
Findet Töten geil.
Ja, Tiere das töten. Weiß ich nicht, aber...
Ja, wenn man jagen will, dann... Ja, dann sagen die zwar oft so, die tun das ja nur, weil sie dem Wald helfen wollen, aber in Wirklichkeit finde ich es auch geil, kannst du mir nicht erzählen.
Das Gleichgewicht der Natur und so.
Ja, ja, safe. Ich würde auf jeden Fall sagen Wildragout.
Okay, interessant. Ich habe die gleiche Frage auch auf Instagram gestellt.
100 Menschen gestellt.
Ja, und also ich habe die gleiche Frage auf Instagram ungefähr, naja, wie viele werden das gewesen sein? Ein paar tausend Menschen gestellt. Und da hat tatsächlich auch das Hirschragout gewonnen. Also die haben auch alle gedacht, ja, es wird Hirschragout gewesen sein. Und den zweiten Platz hat das Sauerkraut mit Eisbein gemacht. Mhm. Und auf dem letzten Platz waren die Hefeklöße mit Pflaumen. Und jetzt kann ich es ja verraten, es waren tatsächlich die Hefeklöße mit Pflaumen, die er in diesem Buch vorgestellt hat.
Wow, so. Das passt gar nicht zu ihm, finde ich.
Ja, klar, können wir ja vielleicht...
Die Hefeklöße sind cool.
Ich liebe Hefeklöße.
Ja. Das sind doch so Germknödel, oder?
Ja, also, genau, so wie man die im Kindergarten so, also das ist so dieses klassische Großküchengericht. Oh, ich finde es so lecker, so groß.
Gab's bei uns nicht im Kindergarten, nee.
Naja, und er stellt das eben vor. Und ganz, ganz, ganz klein, also es ist so aufgebaut, dass links steht ein bisschen was über ihn und er ist verheiratet, hat drei Kinder. Vom anstrengenden Arbeitsalltag erholt er sich beim Klarinettenspiel und auf dem Tennisplatz. Sowas steht da drin.
Das ist einfach wie Thaddäus von SpongeBob, oder? Also nicht nur... er sieht so aus, er spielt auch Klarinette und Thaddäus spielt bestimmt auch Tennis.
Ja, wahrscheinlich.
Oh mein Gott.
Naja, auf jeden Fall, schreibt er, also ich könnte es ja vielleicht auch mal vorlesen, weil ich finde es so bezeichnend, was dann darüber da steht, als kleine Anekdote. Also, zu Friedrich Merz' Lieblingsgerichten zählen Hefeklöße mit Pflaumen. Zitat, mit diesem Essen verbinden sich starke Erinnerungen an meine Kindheit. Ich sehe meine Mutter in der Küche stehen. Zur Pflaumenzeit hat sie es nämlich für uns vier Kinder zubereitet, weil wir das alle gerne aßen. Für sie war es ziemlich anstrengend, da wir große Mengen vertilgten und meine Mutter mit der Produktion kaum hinterherkam. Der Rekord lag, soweit ich mich erinnern kann, bei 72 Klößen an einem Mittagessen, wobei mein Bruder und ich jeweils 25 Klöße gegessen haben.
Warte, die waren zu viert oder zu fünft und er und sein Bruder haben zwei Drittel der Klöße gegessen?
Ja, gut, also ich finde das irgendwie, ich finde das sagt so viel aus über so viel. Ich muss das jetzt gar nicht benennen, glaube ich, aber ich finde so dieses Bild von der Mutter in der Küche und sie opfert sich auf und so weiter und so fort. Und interessanterweise, und da kommen wir jetzt auch schon zu unserem Credit-Klau, es ist vielleicht nur ein kleiner Credit-Klau, aber ganz unten, ganz klein auf der Seite, unter dem Gericht, steht dann, das nachfolgende Rezept schrieb Merz' Ehefrau Charlotte auf. Und ich finde das halt so geil. Das ist so das Familienrezept seiner Mutter und das hat er jetzt seine Frau aufschreiben lassen. Ich verstehe es gar nicht.
Aber seine Frau hat einfach ein random Kloßrezept aufgeschrieben oder das seiner Mutter?
Das seiner Mutter, glaube ich, weil es ja Frauensache. Und wow. Sie ist ja, und interessanterweise ist sie ja auch Richterin, also auch Juristin. Ist das auch so ähnlich, diese Konstellation wie bei den Clintons?
Ja, nur zum Glück weniger Sexskandale bisher.
Noch?
Noch, glaube ich. Oh Gott, Hilfe, ich möchte
bitte
das nicht.
Nicht. Nee, ich will das auch nicht.
Ja, aber krass, was ist denn dann sein Beitrag zu dieser ganzen Publikation? Dass er erzählt hat, dass er als Kind mal 25 Klöße gegessen hat. Oder ja, was? Also
irgendwie schon. Und das finde ich halt krass, weil ich meine, warum wird ihm dann so eine große Plattform geboten? Und es geht irgendwie um, also ich habe nicht so ganz verstanden, warum man dann nicht einfach Charlotte Merz vorstellt. Okay, weil sie keine Politikerin ist. Aber irgendwie sehe ich seinen Beitrag daran jetzt auch nicht so, außer dass er das halt gerne isst. Aber das Rezept kommt von seiner Mutter, nicht von ihm. Und aufgeschrieben hat er es auch nicht, sondern seine Frau. Also irgendwie fand ich das weird.
Okay.
Kann man jetzt so beschreiten, ob das so ein großer Credit-Klau ist. Aber ich fand es sehr bezeichnend. Naja.
Und wie ist das, war das bei den anderen Leuten im Buch so?
Ja, sehr gut, dass
stand
du
das
fragst.
Da auch mit überall drunter? Oder also hat da auch dann jemand irgendwie, das wurde vom Presseteam von Oscar Lafontaine aufgeschrieben? Oder das
sehr
ist
gut,
von
dass
Chefkoch.
Du fragst. Ja. Besonders gut hat mir Dietmar Bartsch gefallen. Vielleicht zur Erinnerung, der ist immer noch Mitglied im Bundestag für Die Linke.
Mhm.
Und der kocht die sogenannten Männerspaghetti. Also da sieht man zum Beispiel, dass das wahrscheinlich automatisch ein Rezept von ihm. Das fand ich sehr bodenständig, weil da auch steht, dass er zuerst auf die Anfrage hin gesagt hat, ich koche nie und habe deswegen auch keine Rezepte. Also
ja, dann ist er zumindest, ja, das hätte Friedrich Merz auch machen können.
Zumindest ehrlich so. Also
ja.
Sagt halt irgendwie, ja, puh, keine Ahnung. Und dann ist ihm aber doch noch was eingefallen. Und zwar hat er sich an seine Studienzeit in Moskau erinnert. Da war die Versorgungslage relativ dürftig, wie man sich vorstellen kann. Und er hat sich aus der ehemaligen DDR dann Vorräte mitgebracht. Und diese Männerspaghetti, wir haben vorhin schon gefachsimpelt, was da denn drin sein könnte. Also wie kann man sich Männerspaghetti vorstellen? Was macht sie zu
Alkohol.
Männerspaghetti? Ja, einfach nur so in Wodka gekocht.
Oder einfach ohne alles, einfach auch ohne Salz.
Irgendwie. So wie Yum-Yum einfach so aus der Packung fressen.
Ja.
Ja, nee, nicht so ganz.
Weiß ich nicht, oder irgendwie mit der, das ist so eine ganz lange Spaghetti und die musst du vorher noch so mit der Kettensäge selber an ganz viele Spaghetti, ein Spaghetto musst du ganz viele Spaghetti mit der Kettensäge schneiden.
All das ist es nicht. Also es ist ein sehr einfaches Rezept. Es handelt sich einfach nur um 500 Gramm Spaghetti und 2 Dosen Jagdwurst. Und Gemüse und Gewürze nach Marktangebot. Also ein sehr realistisches Rezept. Aber das Wichtigste sind eben diese 2 Dosen Jagdwurst. Aber hier steht auch nochmal dabei, dass das mittlerweile gibt es sie auch im Glas.
Oh, so, das ist ja toll. Aber wie stellt man sich denn Jagdwurst in der Dose oder im Glas vor? Ist das so wie, ist das püriert? Ist das denn, was ist Jagdwurst? Ich bin überfragt.
Ich stelle mir das vor wie dieses Corned Beef.
Mhm.
Und dann,
oder auch da nochmal, um das Englisch meine Mutter aufzurufen, Corned Beef.
Ja, also
okay, also gehäckselt und irgendwie eine Dose gepresst.
Hier steht, dass man diese Würste, dass sie schon ganz sind und dass man die in ganz kleine Stücke schneidet aber und dann eben die Spaghetti kocht, diese Wurststückchen anbrät und dann halt alles zusammenkippt.
Aber da ist ja nicht immer eine Soße dabei. Das ist ja einfach nur Nudeln mit Fleisch. Das ist ja voll trocken. Wo ist denn die Soße? Dietmar. Heißt er Dietmar? Ja, ne?
Ja.
Wo ist die Soße, Dietmar?
Also du könntest ihm ja heute auch noch einen Brief schreiben. Man kann ja Abgeordneten auch Briefe schreiben.
Vielleicht kann ich so eine Anfrage mal stellen ans
Das ist ihm bestimmt ultra unangenehm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es allen Menschen diese Beiträge in diesem Buch extrem unangenehm sind.
Ich glaube Friedrich Merz nicht.
Ich finde es auch witzig, dass so dieses...
Der denkt sich einfach, ist so eine nette, nostalgische Geschichte.
Meine Mutter in der Küche.
Ja,
wir haben sie so
Erinnerung.
Ausgelaugt.
Los. Ja. Frau, koch mir jetzt mal die Klöße.
Also das ist.
Meinst du wirklich, wie stellst du dir vor, ist das gegangen? Meinst du, der Friedrich hat zu seiner Frau gesagt, ach, die Mutti hat immer so leckere Klöße gemacht, kannst du sie mal nach dem Rezept fragen? Oder hat seine Mutter, ist zu seiner Frau hingegangen und gesagt, kochst du dem Friedrich mal die Klöße, die isst er so gerne?
Ich weiß es nicht, ich möchte auch nicht darüber nachdenken. Ich möchte so wenig eigentlich über Fritze Merz nachdenken
wie
möglich.
Das bleibt uns, glaube ich, nicht erspart die nächsten mindestens die nächsten 4 Jahre.
Ja, furchtbar.
Aber ich glaube, er hatte wirklich gar nichts damit zu tun.
Ich denke, er war einfach komplett. Ich denke auch. Damit wir jetzt nicht mit diesem furchtbaren Nachgeschmack enden, habe ich gedacht, teile ich noch eine schöne nostalgische Erinnerung an die 90er Jahre.
Yeah.
Ich weiß nicht, ob du auch, also ich habe ganz viel bei meinen Großeltern zu Hause Kochduell geguckt. Hast du das auch gesehen?
Kochduell?
Ja, ich glaube, das lief auf Vox und zwar von 1997 bis 2005. Moderatorin war Britta von Lojewski. Mhm. Das ist so eine blonde, so eine richtige... Ja, so eine richtige, so eine, einfach toll. Einfach
eine so super, eine Mutti oder wie?
Ja, nee, ich weiß nicht, also die hat so alles im Griff irgendwie. So eine richtig schöne.
So eine Patente.
Ja, Patent, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Patent, genau. Und 2 Teams kochen gegeneinander live im Fernsehen. Generell muss ich sagen, für so Kochsendungen habe ich auch einfach ein Fable. Ich finde das
klingelt.
Nice. Ja,
da
also
klingelt sind, was.
Und zwar unter den großen Symbolen Rot und Grün, also rote Tomate, grüne Paprika. Waren diese Teams und die haben dann gekocht und dann hat eine Jury am Ende das verköstigt und dann eben gesagt, und dann so hatten die so Kellen, wo die Tomate und die Paprika drauf waren, haben das so hochgehalten und dann die Person hat dann gewonnen. Und ich muss sagen, das hat man so richtig geguckt damals. Also klar, bei seinen Großeltern hat man eh viel fern geguckt, aber und ich kenne keine Kochshow, die ich so richtig so von vorne bis hinten durchgeguckt habe. Also muss ich sagen.
Ich glaube, das lief das auch auf Vox oder Kabel oder RTL 2, irgendeiner von diesen schlimmen Sendern.
Mhm.
Lief immer so eine Show mit denen von der Roten Gourmet-Fraktion, die so Catering für Punkkonzerte ursprünglich gemacht haben. Mhm. Und die haben dann aber, ich weiß gar nicht mehr, ob die so ein bisschen wie so dann in scheiternde Restaurants gefahren sind, den Kochen geholfen haben oder irgendwie sowas war das auch, wie dann so später Rach der Restauranttester oder so.
Mhm.
Aber die waren halt cool, weil das halt so Punks, also auch sehr kommerzialisierte Menschen da mittlerweile, die waren, glaube ich, so Mitte, Ende 30. Aber das habe ich auf jeden Fall geguckt. Aber das war irgendwie eine krasse Zeit für so Kochen im Fernsehen. Das war irgendwie ein Thema, ne?
Wobei, jetzt wo ich so drüber nachdenke, dann später kam dann ja auch das perfekte Dinner zum Beispiel. Das habe ich auch gerne gesehen.
Da gab es jetzt gerade ganz frischen riesigen Eklat. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Ich habe es nicht geguckt, aber bei TikTok war meine ganze For You-Page voll damit. Weil ich glaube, das war das erste Mal in der Geschichte des perfekten Dinners, und das läuft ja echt schon lange, dass jemand 0 Punkte gegeben hat.
Oh, wow.
Und zwar, weil eine, ich glaube, es war sogar in Bremen, und die eine hat vegan gekocht und ihm, er meinte, ja, mir hat es nicht geschmeckt, ich gebe ihr 0 Punkte. Und er hat am Vortag selber einfach so als Nachtisch nicht seine Creme, die er angekündigt hatte, serviert, sondern einfach Äpfel, die er im Ofen gebacken hatte und ein bisschen Limettenabrieb oben drauf getan hat.
Also
und hat noch so von der,
das war so ein Rache-Move.
Ja, der Nico war das, glaube ich, hieß der, Leute. Also werde das müssen wir uns nochmal genauer eingucken. Aber ja, das perfekte Dinner läuft anscheinend immer noch mit aktuellen Folgen. Und da auch da passiert noch was, du.
Ja, nee, also deswegen und weil du sagtest, Rach der Restauranttester.
Oh, das habe ich geliebt.
Also alles, was irgendwie so mit Kochen und Küche und so dieses Kulinarische in unterschiedlichster Form, es gibt ja auch Great British Bake Off und so weiter, das sind schon, das catcht die Leute immer. Und ich glaube, das wird auch immer so bleiben.
Laferlichter Lecker und so, das war dann vielleicht für eine andere Zielgruppe. Aber gab es irgendwie eine Köchin mal, die im Fernsehen aufgetreten ist, frage ich mich da gerade, weil wir reden hier nur von, apropos Mann, wir reden nur von Männern.
Nee, ne?
Also auch so Jamie Oliver und wie heißt nochmal der hier Kitchen Nightmares oder wie heißt der mal ausrastet? Gordon Ramsay. Es gibt ja keine bekannte Köchin, die zu dieser Zeit da irgendwie stattgefunden hat. Also,
ja, es gab diese eine Serie, wo die das Rezept irgendwie so perfekt nachkochen mussten mit Tim Melzer.
Mhm.
So, wo die dann um die Welt gereist sind und dann haben die irgendwas zu essen bekommen. Das mussten sie dann erschmecken und dann genauso nachkochen, ohne zu wissen, was da drin ist.
Mhm.
Und da sind auch oft dann so Sterneköchinnen aufgetreten. Also es waren immer relativ gemischte Teams. Aber so eine richtige Starköchin fällt mir jetzt gerade auch nicht ein.
Ja, das ist nämlich auch ein Dilemma. Also da frage ich, denke ich, ist wirklich die Sache, über die ich oft nachdenke, dass so Kochen immer als Frauensache gesehen wird, wenn es als unbezahlte Arbeit zu Hause stattfindet.
Mhm.
Aber sobald es um Kochen als Job und vor allem als Sternekoch oder so, ist es eine reine Männerbranche irgendwie, die auch sehr durch schlimme Strukturen, glaube ich, geprägt ist.
Ultra toxisch.
Wieso? Warum ist es so? Was ist das für eine Gedankenschere? Das
It's
ist wirklich, da denke ich bestimmt alle 2 Wochen drüber nach.
Wirklich?
Ich denke,
das ist dein Roman drüber. Empire.
Eines. neben der Laugenbäckerei.
Ja, ach. Ja, die Antwort ist nicht so einfach, fürchte ich.
Ja.
Aber also, ja, Patriarchat ist wahrscheinlich eine davon.
Ja, Kapitalismus, Patriarchat. die eigentlich immer die Antworten darauf, warum alles scheiße ist.
Jetzt hören wir doch auf einer cool. Negative ja, Note auf.
Aber hast du nicht noch eine von unseren Kategorien?
Ja, also das war jetzt tatsächlich eigentlich meine Idee, für die ich gerne... doch, ich könnte noch ein Credit, More Like Shredded machen.
Dann machen wir das doch noch.
Credit, More Like Shredded. Ideen, die wirklich niemand gebraucht hat.
Wir bleiben bei TikTok und bei Online-Phänomenen. Und vielleicht auch spannend, wie sich das dann eben auf diese sozialen Plattformen überträgt, so dieser Koch-Hype. Und zwar geht es mir um diese naughty Köche. Weißt du, wovon ich spreche?
Sind das so aufgepumpte Dudes, die oben ohne dann immer...
Genau, das sind also...
Die werfen auch immer so dann die Sachen in ihre Hand und so, ne?
Das sind so nackte, eigentlich auch Dudes. Ich habe es jetzt noch nicht mit halbnackten Frauen gesehen, aber es gibt es bestimmt auch. Und die dann so den Teig so fingern oder so irgendwas lecken oder so dabei...
Also,
irgendwas
okay, so. Das ist aber schon sehr übertrieben,
ja,
wenn sie da
fingern. Ja, also es ist, ja, das ist auf jeden Fall nicht nur so leicht erotisch angehaucht, sondern das ist full-on Porn. Und
lass doch das Essen in Ruhe.
Ja, und das ist einfach super unangenehm, weil also ich gucke mir entweder das eine oder das andere an, aber wirklich nicht beides zusammen, wie dann irgendwie so ein Eigelb schlabbert.
Erotisch. Oh Gott, ist ja wirklich auch, nee.
Also es gibt bestimmt eine Zielgruppe dafür, aber ich bin es nicht.
Nee, ich auch nicht. Da schließe ich mich dir gerne an.
Gut, wenn ihr jetzt überhaupt nicht wisst, wovon wir reden, dann ist es eigentlich gut für euch. Dann googelt es lieber nicht, ladet euch kein TikTok runter. Man muss es auch nicht kennen. Es ist mal wieder ein sehr nischiges Phänomen.
Brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht.
Also wenn ihr es braucht, vollkommen okay. Aber wir nicht. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge Copycats angekommen. Wir hoffen, das war euch heute nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch ein Ohrenschmaus.
Ja, wir hoffen, es hat euch gemundet und melden uns, wie üblich, in 2 Wochen wieder zurück, vielleicht mit einer etwas ernsthafteren, mit einem richtigen, echten Credit-Clown.
Genau, bis dahin könnt ihr uns natürlich auch gerne Nachrichten schreiben, entweder bei Instagram oder eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com, wenn ihr zum Beispiel Vorschläge habt für neue Folgenthemen.
Oder ihr teilt den Podcast mit euren Freundinnen und Freunden und empfehlt denen einfach mal eure Lieblingsfolge. Wie wäre das?
Lieb wäre das.
Denn Credit is Love. Bis bald.
Macht's gut.
Tschüss.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.